Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Leute, es ist Januar, wir sind im Jahr 2023 und wir beginnen wieder mit einer... Erstmal mit einem ganz tollen Freitag, weil heute ist Freitag, das heißt, eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt, kommt raus, es ist 13.10 Uhr oder auch wenn es nicht 13.10 Uhr ist, ist ja völlig wurscht, weil diesen Podcast könnt ihr natürlich immer und überall hören. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen spannenden Gast eingeladen habe, beziehungsweise das Spannende ist ja eigentlich immer, wenn die Gäste zusagen und dass wir heute über Musik, aber ich glaube auch über ganz viel mehr sprechen werden. Heute bei mir zu Gast ist, Moment, ich muss es kurz erklären, weil ausgesprochen ist es was anderes als es zu lesen, MKSM. MKSM steht für Maxim, so heißt der Sänger, Songwriter, Geiger und Aktivist, in Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen, lebt er heute als Vollblutmusiker in Berlin und hat große Ziele, ein eigenes Album, eine große Tour und die Teilnahme am ESC, so unwahrscheinlich ist das gar nicht mehr. Nun hat er auch ganz berühmte Rückendeckung von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die unter anderem auch für die Musik vom Kudamm 57 Musical und Rosenstolz verantwortlich sind, wir wissen es alle. Die aktuelle Single Part of Me gibt es seit Oktober 22 und die EP Feeling of a Misfit begleitet einen. Wir gleiten auch dahin, aber sie begleitet uns durch diesen Januar. Es wird also Zeit für 10 einzigartige Fragen an Musiker Maxim. Herzlich willkommen im Mats ab Hauptstadtstudio.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dich zu hören und zu sehen, ja.
Zu hören und zu sehen und alles, was wir hier noch quasi...
noch vorhaben.
Visuell alles, heute da liegen, ne?
Ja, genau. Ja. Gerade visuell.
Gerade visuell, das müssen wir genau den ZuhörerInnen natürlich ganz explizit beschreiben, ne? Das kriegen wir natürlich hin. Wir haben unsere beste Festtagskleidung natürlich an. Guck uns an, wie wir aussehen, genau.
Die, so ein bisschen schon. Ich habe mir schon, um einfach ins Feeling auch zu gehen und mich einfach auch wohlzufühlen, habe ich schon auch so ein Jäckchen an, was ich auch sonst vielleicht jetzt nicht auf der Bühne anziehen würde, aber vielleicht jetzt auch nicht im Alltag anziehen würde. Und somit bin ich mehr so in dem Gefühl für diesen wunderbaren Podcast.
Okay, also du sitzt vorne an der Stuhlkante und bist natürlich bereit für dieses Interview und für alle, die das allererste Mal zuhören, was ich ja gar nicht glauben kann. Aber vielleicht gibt es ja noch die einen oder anderen, die übrig bleiben von den 82 Millionen in Deutschland. Es geht hier um 10 einzigartige Fragen. 5 Fragen darf sich mein Gast selbst aussuchen und über sich selbst formulieren. Also immer natürlich im Hinblick, was wurde ich noch nie gefragt? Was möchte ich mal Neues erzählen? Was möchte ich überhaupt mal erzählen? Und ich probiere es auch, einzigartige Fragen zu stellen. Und das gelingt mir meist immer. Und da kommen so Gespräche raus, die es nicht nachzulesen gibt, die man nicht woanders schon sehen kann, sondern hier wiederfindet. So, legen wir mal los. Oder beziehungsweise, habe ich irgendwas im Intro vergessen? Ist hier noch was wichtig zu sagen, bevor wir loslegen?
Ich fand, dass du das Intro auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht hast. Ich glaube, die allerwichtigsten Infos, die hast du alle schon mal genannt. Oder
der Rest kommt.
Mal, genau, und der Rest kommt dann im Gespräch.
Im Gespräch. Fangen wir mal mit deinen Fragen an. Und ich bin ganz überrascht und ich fühle mich ja schon fast geehrt. Das ist wirklich dein erster Podcast. Ich bin dein erster Podcast-Interviewer. Total toll. Warum erst jetzt?
Na, ich hatte schon so ein paar Radio-Interviews, das schon und das, also ich würde sagen, da bin ich schon eigentlich relativ bewandert, aber es ist ja alles dann doch relativ kurz. Das ist da immer ziemlich kurz. Man weiß auch meistens schon vorher sehr genau, was auf einen zukommt oder ziemlich genau und weiß vor allem, aber man kommt da sehr schnell auf den Punkt. Es geht um Infos. Und auch das war für mich noch bis vor ein paar Jahren sehr schwierig, aber ich habe es dann irgendwie durchgezogen, weil ich habe bis vor ein paar wenigen Jahren, also ich würde sagen bis vor 2 Jahren ungefähr noch stark gestottert, was man jetzt auch noch ab und zu hört, aber Ich habe mir das auf der einen Seite irgendwie noch nicht so richtig zugetraut und auf der anderen Seite war ich auch irgendwie noch gar nicht dazu bereit, auf so ein Gespräch irgendwie einzugehen, mit der Gefahr, dass irgendwas schiefgehen könnte und dann bleibt es in der Aufnahme drin und dann kann man sich das für immer anhören. Und deswegen war es auch ganz oft so, dass ich irgendwie, wenn es irgendwelche kurzen Radio-Interviews gab, dass ich irgendwie dafür gesorgt habe, dass ich mir danach nochmal anhören darf, dass irgendwas weggeschnitten wird, vielleicht nochmal wiederholt wird. Und ich dachte mir einfach, ja, ich gehe nun mal diesen Weg als Künstler und ich will reden, ich will über das, was ich tue, erzählen. Und da musste ich so ein bisschen, und da hat mir auch die EP dieses Jahr und auch der aktuelle Song auch sehr da geholfen, dass ich mich einfach so ein bisschen geoutet habe. Es ist nun mal so, ich habe, das ist einfach noch nicht mal so, ich habe natürlich bis vor kurzem, also bis vor ein paar Jahren noch stark gestottert und tue es jetzt immer noch ab und zu. Und das ist sowas, was man, was irgendwie so ein bisschen dazugehört und was irgendwie auch nicht mehr komplett weggehen wird. Und ich meine, wenn ich jetzt auf den Augenblick warte, ich gebe nur dann lange Interviews oder gehe in einen Podcast, wenn meine Sprache absolut fließend ist, dann kann ich lange warten. Und aber ich, genau, und es war halt jetzt irgendwie so, ich fühle mich dazu auf der einen Seite bereit, auf der anderen Seite liebe ich selbst Podcasts. Ich höre wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und irgendwie fand ich dein Konzept auch, also finde ich immer noch, wir werden sehen, wie ich das danach sagen werde, aber ich finde die Idee echt gut, ich finde das Konzept sehr gut und dachte mir, warum jetzt nicht einfach mal so langsam damit anfangen?
Oder? Genau, und einfach mal aufeinander zugehen und das ist eine Sache in der Biografie, die wir uns teilen. Ich habe als Kind auch ganz stark gestottert.
Oh krass, wow, okay. Wann fing es bei dir an und wann ging es weg? Also so wie ich es höre, ist es weg? Oder ist es noch ab und zu
weg? Ja.
Ah, krass. Es ist noch da. Es ist noch da. Oh wow, das ist ja ein krasser Zufall. Okay.
Ja. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube immer, ich weiß es nicht. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich im Alter von, oh Gott, ich weiß nicht, acht oder neun, dann zur Logopädie gegangen bin und was tatsächlich hilft, also das war jetzt nicht Teil der Logopädie, aber was ich so gemerkt habe, ist tatsächlich Singen. Ja, beim Singen stottert man ja nicht.
Ja, meistens auf der einen nicht. Seite ja, weil man dann natürlich, also für mich war natürlich der Gesang auf jeden Fall auch so ein Ausweg auch, so auch die Sicherheit, da kann auf gar keinen Fall was schief gehen. Also da weiß ich, was ich tue oder da kann ich mir sicher sein, man bleibt nicht an irgendeinem Wort irgendwo hängen. Wobei ja, ich trotzdem irgendwie sagen muss, dass dieser Tipp mit dann sing doch einfach, ich meine, das habe ich natürlich als Kind und als Teenie sehr oft gehört, du singst doch so toll, sing doch nicht mehr. Ja, das ist ja etwas, also man will ja, wieso hat man vor der Sprache dann auch immer mehr Angst, gerade so im Teenie-Alter, weil man will irgendwie dazugehören. Man will irgendwie, man fällt nicht so gerne auf, man will irgendwie so sein wie alle anderen. Und durch das Sprachproblem fällt man natürlich mehr auf. Und dann kommen immer wieder solche Tipps wie, du singst ja so toll, warum singst du denn nicht? Aber das ist ja genau das, was man eben nicht will. Man will ja sprechen wie jeder und jede andere. Und ja, deswegen hat mich dieser Tipp sogar eher unter Druck gesetzt. Und ich kann mich sogar sehr, sehr gut erinnern. Ich hatte einmal ich war bei einer Logopädin mit 17, also ich war einmal mit 8, dann nochmal mit 11, mit 4, also ich war ziemlich oft. Und ich kann mich an gerade an diejenige, wo ich mit 17 war, sehr, sehr gut erinnern, dass sie mir das natürlich auch diesen Tipp so ein bisschen gegeben hat. Sie meinte, ja, du singst ja toll, bla bla. Und dann war es so, dass ich während ich bei ihr war, wollte ich wieder irgendein Wort sagen und es kam nicht. Also ich konnte das überhaupt gar nicht, es kam einfach nicht. Und dann hatte sie mir gesagt, ja, dann sing's doch einfach. Oder stell dir vor, dass du dieses Wort jetzt anfängst zu singen. Und dann habe ich es auch vor ihr probiert und habe gemerkt, ich kann's nicht. Also obwohl ich es mir gerade vorstelle, dass das Wort jetzt gar nicht mehr gesprochen wird, ging's nicht. Und dachte, okay, wow, das führt jetzt irgendwie so ein bisschen, so eine Sache, die so unantastbar war, denn ich wusste genau, wenn ich singe, passiert mir sowas nicht, war dann auf einmal so, oh, die ist vielleicht gar nicht so unantastbar und es könnte doch vielleicht irgendwie schief gehen. Und das war für mich dann ganz klar das Zeichen, das ist definitiv nicht der Weg für mich, ja.
Es wurde mir auch nicht als Tipp gegeben, sondern ich habe es so selbst probiert. Ich habe auch nirgends gesungen, also damit ich es, ne? Ich weiß auch gar nicht, ich habe irgendwie, weiß nicht, das langsame Atmen halt gelernt so. Und also klar merkt man das noch, Leute, die mich kennen, die merken das sehr. Manchmal ist es so, wenn man aufgeregt ist oder wenn man in Eile ist, also ne, so sehr. Oder auch noch nicht, wenn ich unbedingt also nervös bin vor irgendwelchen so jetzt oder wenn man irgendwo steht und moderiert oder so, da irgendwie nicht. Ich merke aber auch, ich glaube, ich habe noch nie so ausführlich drüber gesprochen, aber dass ich habe Hasskonsonanten, kriege ich nicht auf die Reihe. Das ist eine Katastrophe. Und ich merke dann, dass ich Anlauf nehmen muss, innerlich, richtig. Und dann stelle ich mir was vor, wie ich quasi so wie beim Hürdenspringen, beim Pferd irgendwie so einatmen, zwei Atmen.
Verstehe ich total.
Wann packe ich das L oder das K?
Ah ja, bei dir ist es das. Nee, also es ist so, dass ich das so ein bisschen, also ich muss sagen, als Kind fiel mir das noch gar nicht so sehr auf. Also ich weiß, dass ich irgendwie von meinem Umfeld irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurde, aber mich hat es, also zumindest mal kann ich mich nicht so wirklich daran erinnern, also ich glaube, mich hat es selbst gar nicht so richtig gestört. Erst dann so, ich würde sagen, spätestens so im Teenie-Alter, da wurde es mir wirklich irgendwie sehr bewusst und da hat es mich auch gestört und da hatte ich halt auch wirklich nie besessen den Wunsch, es muss weg. Aber ich denke auch, dass dieser Wunsch auch gar nicht so richtig von mir kam. Der kam irgendwie von meinem Umfeld, dass das wäre gut und du kannst, nur wenn du es übst, dann wird es irgendwann gehen. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass wenn man es als Kind nicht losgeworden ist, man wird es nie los. Es bleibt immer im Kopf. Also ich kenne niemanden, der irgendwann im Erwachsenenalter sagen konnte, es ist weg, es ist für mich gar kein Thema mehr. Klar, auch jetzt bei dir, ich höre es gar nicht, aber ich weiß genau, genauso wie du es mir erzählst, im Kopf ist das Thema immer wieder. Das ist nie ganz weg. Das ist
immer eine Anstrengung. Ja,
das genau, ist immer eine Anstrengung.
Jeder Satz.
Man hört es und ich finde einfach, als ich so ein bisschen mich von diesem Gedanken auch so ein bisschen verabschiedet habe, okay, es wird wahrscheinlich nie komplett weggehen. Es ist wahrscheinlich für immer irgendwie da, aber du kannst aber trotzdem alles sagen, was du willst. Denn sehr ähnlich wie bei dir war es bei mir eben auch so, dass es anfing, ich glaube, der erste Buchstabe, den ich nicht mehr sagen konnte, also nur nicht mal, der war schwer, sondern ich konnte ihn gar nicht mehr sagen, war das A. Also alle Worte, die mit einem A anfingen, konnte ich einfach nicht mehr sagen. Und dann ging es von da aus zu A, E, I, O, U. Dann hatten wir alle Vokale durch. Dann war es das K, das P, das B. Und da wurde es immer mehr. Und ich war so ein Typ, der, wahrscheinlich tue ich es jetzt immer noch so ab und an mal, dass ich anfing, Dinge umzuformulieren. Also quasi, dass man im Kopf immer wieder durchgeht. Okay, ist der Inhalt, den ich sagen will. Wie komme ich jetzt dahin, dass der Inhalt irgendwie ankommt? Und für mich waren es so die schlimmsten Augenblicke. Ich kann mich sehr gut an das war eins meiner ersten Interviews, so 2014, 15. Und das war so ein prominenten Event irgendwie, wo es überhaupt gar nicht um die Musik ging. Also ich habe mich da schon von Anfang an irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht wohlgefühlt. Und ich war halt da und es war irgendwie ganz cool dort, ich fühlte mich aber schon von Anfang an irgendwie nicht so wirklich wohl. Und dann wurde ich auch so kurz interviewt und es wurde mir eigentlich nur eine Frage gestellt. Also erstmal nur so ganz kurz, ob ich es da, wo ich war, ob ich es schön finde, das war noch easy, ja, finde ich schön. Und danach kam, was hast du für Hobbys, wenn du nicht gerade Musik machst? Und ich bin dann im Kopf alle Dinge durchgegangen, die ich gerne tue. Und mir wurde bewusst, ich kann nichts davon, also wirklich, ich habe es im Kopf, bin ich durchgegangen, ich kann davon gar nichts. Ich habe es dann irgendwie mit Ach und Krach noch irgendwie hingekriegt, dass ich irgendwie gesagt habe, ich gehe gerne ins Kino, was auch stimmt. Aber ich weiß, ich finde es so, also das war wirklich das Einzige, was ich überhaupt mir vorstellen konnte, dass ich es überhaupt irgendwie sagen kann. Und das war wirklich furchtbar. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich wollte danach nur noch gehen. Ich wollte danach nur noch gehen. Dachte mir, das kann nicht sein. Du könntest eigentlich so viel erzählen und du hast eigentlich so viel zu erzählen und du konntest nichts davon. Das fand ich wirklich, wirklich schlimm. Und erst als ich dann irgendwie mich mehr so mit meiner Psyche beschäftigt habe, einige Psychotherapien gemacht habe und irgendwie mehr darauf gehört habe, von dem Thema, was ich tun will, wie mein Umfeld ist, einfach so ein bisschen darauf geachtet habe, wie es mir geht, auch habe ich ziemlich schnell gespürt, oh, da tut sich was. Und für mich ist irgendwie so das Ziel oder so ein bisschen so eine Vorstellung von Glück oder von diesem, ich habe es geschafft, gar nicht so, dass das irgendwie, dass man es überhaupt gar nicht mehr hört, sondern dass das Thema in meinem Kopf nicht mehr so groß ist, sondern dass das einfach, dass mich mein Stottern überhaupt nicht beeinflusst in meinen Entscheidungen, sondern dass, wenn ich etwas tun will, dass ich es in erster Linie tue, weil ich es will und nicht, weil ich mir dann überlege, okay, kriege ich das auch von der Sprache hin? Ja, okay, dann sage ich ja. Und das ist so für mich immer mehr das Ziel, also irgendwie weniger mit, das Thema Sprache, das Thema Stottern, mein Leben einfach nicht beeinflusst auf der einen Seite, aber dass ich hoffentlich mit dem, wie ich mit dem Thema umgehe, vielleicht andere beeinflussen kann, irgendwie.
Ja, bei mir hat es auch schon einen ganz großen Effekt gehabt, als ich gesagt habe, so, ich stehe jetzt dazu. Ich wollte es immer verbergen und ich habe in meinem Kopf gefühlt, war ich der Meister in Umschreibungen. Ich habe manchmal Sachen umformuliert oder damit das ja nicht ist, natürlich immer mal so ein bisschen aufgefallen, aber wenn man jetzt irgendwo ist und man stolpert mal über ein Wort, ist es ja nicht schlimm, machen ja andere auch. Zum Beispiel die irgendwie sagen die ganze Zeit so überlegen. Und so habe ich es auch getan. Also, weißt du, und wenn ich sagen wollte, ich fahre gern Fahrrad, aber daraus kam, ich fahre eigentlich gern Ski, weil ich das sagen wollte, dann habe ich immer gesagt, ich fahre auch gern Ski, so, weil ich das einfach sagen konnte. Es ist schon irgendwie krass, aber ja, siehst du, guck mal, da haben wir gleich eine Gemeinsamkeit gefunden.
Abgefahren.
Und eigentlich ist das eine gute Überleitung, eigentlich vielleicht auch zur zweiten Frage, weil das
gerade
die Vokale waren auch bei dir so andere.
Stimmt. Oh wow, das habe ich. Das ist
oder
wirklich
mal,
Zufall.
Wenn ich jetzt,
nein, das ist ja, Zufall. Aber du kannst es einfach. Also, aber ich habe sie mir ja ausgesucht. Nee. Ich habe sie mir ausgesucht, aber ich habe daran überhaupt gar nicht gedacht. Boah, mindblowing.
Aber es ist ja mein Job, daraus einen so einen roten Faden zu machen und das aufzunehmen. Weil ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, MKSM steht für Maxim, weil das ist eigentlich so dein Künstlername, diese vier Buchstaben. Und bei dir waren es die Vokale damals, die für dich herausfordernd waren. Bei mir waren es tatsächlich die Konsonanten. Und deine Frage, die zweite ist, bereust du manchmal das Weglassen der Vokale in deinem Künstlernamen? Also es hat gar nichts miteinander zu tun, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Und zwar habe ich 2015 bis 18 so ein paar Dinge schon musikalisch ausprobiert, aber habe dann irgendwie 2019 so ein bisschen so das mehr oder weniger gefunden, so den Weg, den ich irgendwie so ein bisschen gehen will. Man ist natürlich da immer auf der Suche und man findet sich ja nie so ganz, man sucht ja und sucht ja, aber irgendwie war das für mich dann schon recht klar und mir war, ich wollte einfach einen schönen Künstlernamen haben, der irgendwie auffällt, der aber natürlich auch nicht so weit weg ist von meinem Namen. Und ich hatte so einen Mini-Auftritt, wo ich meinen Namen, also einfach Maxim in LED-Buchstaben aufgestellt hatte. Und ich weiß noch nicht mal mehr, ich habe diese Geschichte, die habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt und deswegen weiß ich nicht mehr, fiel das A aus oder das I, aber auf jeden Fall war einer dieser LED-Buchstaben ging nicht mehr an. Und dann habe ich auch den anderen, also das A oder das I dann auch eben ausgemacht und fand es rein optisch echt gut. Und dachte mir, okay, es ist ziemlich zeitgemäß, es ist eventuell auch ein bisschen komisch und eventuell muss ich das auch immer wieder erklären, was auch wirklich stimmt, ich muss es immer erklären. Aber sobald man es einmal erklärt hat und dein Gegenüber das irgendwie gecheckt hat, was du da vorhattest oder was das überhaupt ist, dann merkt man sich das doch ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und wieso ich das wieso ich mir diese Frage gestellt habe, ob ich das bereue, ist halt doch so, es lief natürlich auch schon ein paar Mal schief, also ich hatte gerade 2021, da hatte ich wirklich irgendwie war ich bei dem CSD in Dresden. Genau. Und es war eine wirklich schöne Bühne. Die hatten hinten eine sehr, sehr schöne LED-Wand, wo ich aber auch schon davor bei den zwei KünstlerInnen vor mir sah, da wird auch nicht nur ein Bild von denen gezeigt, sondern eben auch ihr Künstlername. Und ich habe aber schon hinten bei dem Bühnenplan gesehen, dass mein Name da steht mit A und I. Und da dachte ich schon, oh, irgendwie, ich habe das schon, ich befürchte. Obwohl natürlich im PR-Text stand alles genau richtig da und ganz groß und auch überall. Und dann bin ich einfach nochmal, weil ich so gedacht habe, okay, es geht bestimmt jetzt gleich schief, gehe ich nochmal ganz kurz zu der Tontechnik und zu der Lichttechnik und werde mal kurz mal erfragen, was steht denn da bei denen? Und dann hat er mir gesagt, ja, es würde wirklich mit A und I dastehen. Und da habe ich ihm gesagt, du, wenn du das irgendwie noch umändern kannst, das wäre natürlich mega. Wenn nicht, dann lass den Namen einfach komplett weg. Und er konnte es aber noch umändern und das war echt gut, aber das war wirklich, ich war bei ihm 10 Minuten, bevor ich auf der Bühne war. Und natürlich stand es auch schon öfter in irgendwelchen Zeitungsausschnitten dann natürlich auch falsch da. Oder dann auch natürlich mit X. Bei mir ist es ja noch nicht mal nur so, dass es dieses AI ist nicht da, sondern wenn man meinen Namen auch ausschreiben würde, ist es ja dann auch mit KS für viele dann auch erstmal so ein bisschen komisch. Und das ist, ich sag mal so, ich muss einfach sehr darauf achten, dass in der Vorbesprechung und in den ganzen E-Mails davor alles sehr genau dasteht und mich einfach nochmal so ein bisschen absichern. Aber wenn ich das getan habe, dann stehe ich hinter dem Namen sehr. Ich finde den echt gut, bis auf das, dass es wie gesagt, ich würde sagen, so 4-mal im Jahr geht's bestimmt schief, so circa.
Ja. Das ist ja gar nichts. Und jetzt kannst du es auch nicht mehr ändern, weil jetzt gehen wir damit raus, damit wir genau dafür sorgen, dass du es nicht mehr erklären musst.
Aber das will ich auch nicht mehr, weil es wäre dann auch, das wäre so viel Arbeit jetzt wieder. Und ich meine, dann überlege ich mir auch, und wenn ich es ändern würde, in was? Denn ich meine, Maxim gibt's auch schon und auch mit KS, also MAKSIM gibt's auch schon. Und deswegen gibt es da keinen Weg zurück.
Definitiv nicht. Es gibt keinen Weg zurück. Und mein Name fängt da auch mit M an. Und ich finde, die DMs, die schon wieder eine Gemeinsamkeit, Jesus. Aber halt auch, also weil dein, also diese vier Namen, also das M schließt es ja so schon ein. Ich finde, ein M sieht auch immer gut aus. So.
Finde ich auch.
Oder?
Optisch finde ich es auch super. Ja, stimme ich total zu.
Das ist so, wie man über uns spricht. Optisch super. Der Rest ist.
Sonst gibt es da nicht so viel zu holen, aber ist ja schon mal schön, dass irgendwas super ist.
Ja. Optisch super, Rest 2 von 5 Sternen oder so, keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja auch extra vorgelesen, du bist nicht nur Sänger und Songwriter und Geiger, du bist natürlich auch noch so viel mehr, aber wichtig ist auch, das möchtest du betonen, dass du Aktivist bist und auch gerade im Bereich von LGBTQ und du hattest letztes Jahr, man muss sich dran gewöhnen, letztes Jahr zu sagen, ne, wir haben ja 23 jetzt, du hast eine Pride-Tour gemacht, ich glaube, du warst überall, du warst in Stralsund, du warst in Gera, du warst in England, du warst in überall, Köln und so weiter und so fort. Wie gesagt, da gab es diese Pride-Tour 22. Was waren denn deine Highlights und was waren keine Highlights? Jetzt möchten wir natürlich alle Infos wissen.
Spill the tea. Keine Highlights. Nein.
Du, die Frage kommt von dir, möchte ich sagen. Ja, du hast dir wohl gedacht, dir dieses ausgesucht, um jetzt die ein oder andere Geschichte zu erzählen.
Wahrscheinlich. Das kann natürlich gut sein, dass ich mir das deswegen so überlegt habe. Nee, also ich war natürlich schon viel unterwegs. Ich würde ganz klar nicht sagen, dass ich überall war. Also ich habe schon noch ein paar Ziele, wo ich noch nie war.
Okay,
fein. Was ich auch dieses Jahr definitiv ändern will. Unter anderem ich war noch nie beim CSD in Berlin. Bescheuert, oder?
What? Krass.
Ja, what? Ich war einmal kurz davor.
Kann ja wohl nicht wahr sein.
Das war nämlich 2018, war ich kurz davor. Ich hatte meine Bühnenzeit und das war sogar irgendwie so das erste Jahr irgendwie, wo ich überhaupt daran gedacht, also es war wirklich auch irgendwie viel zu früh. Ich habe mir gedacht, diese Bühne, ich kann das eigentlich noch gar nicht, aber es war wahnsinnig cool. Und ich war dann schon auf dem Weg. Ich kam gerade in Berlin am Hauptbahnhof an. Ne? Ich habe extra einen anderen Auftritt vorverlegt, damit ich da irgendwie pünktlich noch hinkomme, weil das war natürlich krass, es war irgendwie am Samstag um 20 Uhr, ich dachte, ich flippe aus und ich komme an und sehe irgendwie, gehen ganz schön viele zum Hauptbahnhof und nicht vom Hauptbahnhof weg. Und dann schon noch irgendwie ist was komisch. Und es war sehr dunkel und sehr windig. Und dann kriege ich den Anruf, es wird wahrscheinlich einen Sturm geben, die Bühne wird gerade abgebaut. Das, so nah war ich schon davor, beim CSD in Berlin aufzutreten, aber habe ich noch nie. Vielleicht werden wir das dieses Jahr dann natürlich, hoffentlich. Aber
das Regie, könnt ihr die Giffey anrufen? Einfach einen direkten Anruf, ja?
Okay, das kriegen wir hin. Also ein Anruf zur Bürgermeisterin.
Perfekt, das können wir sehr gerne machen. Ja, also für mich waren natürlich die Highlights letztes Jahr die ersten CSDs in England. Auch wenn die jetzt da, die waren relativ klein, aber für mich war das so, und es war auch echt so, dass irgendwie, da lief davor auch wirklich irgendwie ziemlich vieles schief, die Tontechnik war viel zu spät da und alles, aber ich war so voller Stolz, dass ich irgendwie dort bin und dass ich das überhaupt tun kann, dass ich da war, ich war wirklich, ich wäre hier ganz sicher schon vor einem Auftritt, wenn so viel schief gehen würde davor, wäre ich durchgedreht, also ich wäre aufgeregt ohne Ende, das Leute, aber da war ich einfach so happy, dass ich einfach da bin und es lief auch dann echt gut und es war einfach auch für mich aus der Sicht einfach gerade aus diesem sprachlichen Hintergrund natürlich auch, für mich war es bis vor kurzem einfach unvorstellbar, dass ich auf der Bühne meine Songs auf Englisch ansagen kann, dass ich mit dem Publikum auf Englisch interagieren kann und dass ich, als ich das im Mai quasi zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich, oh, wie krass, also dass das einfach geht. Plus es war natürlich auch irgendwie zum ersten Mal so, dass ich, da ich natürlich auch auf Englisch singe, ich habe einfach so schnell gemerkt, ich muss kaum was zu dem Songinhalt erzählen, das ist irgendwie total klar, diese ganzen Mitsinggeschichten, die haben so, ich meine, ich will überhaupt gar nicht sagen, das funktioniert hier auch oft sehr, sehr gut, aber da war es halt so, ich musste mir einfach auch immer wieder sagen, krass, die wissen einfach, von was ich singe, ohne dass ich davor irgendwas erzähle, und wenn ich ein bisschen was davon davor erzähle, dann ist irgendwie sowas so richtig klar einfach. Und klar waren auch letztes Jahr solche Auftritte wie beim CSD in Köln, CSD in München natürlich total schön. Gerade der CSD in Köln ist einfach, also ich finde,
ist der größte in Deutschland, glaube ich, ne, sogar?
Ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, aber es ist so einfach, in Köln finde ich das Einzigartige ist einfach, du kommst am CSD Wochenende an und du siehst schon am Hauptbahnhof, es ist alles bunt. Es ist also irgendwie gefühlt die ganze Stadt weiß eben davon, was da ist. Und die ganze Stadt ist bunt, die ganze Stadt zeigt Vielfalt an jedem. Also das finde ich schon krass. Also die haben irgendwie einfach, also das, ich meine, wozu sind, also gerade heutzutage sind ja CSDs, warum sind sie noch so wichtig? Damit wir einfach sichtbar sind, damit auf jeden Fall immer wieder die Sichtbarkeit gezeigt wird. Und das ist natürlich in Köln krass. Also ja, man sieht es einfach, egal ob man quasi das sehen will oder nicht, man wird es sehen, man sieht uns, man sieht Vielfalt. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, und noch natürlich für mich ein Highlight war, du hast ja auch schon den Ort gesagt, ich war in Stralsund und in Stralsund war ich zum ersten Mal auch Schirmherr und das war irgendwie ganz, ganz cool. Ich meine, es war jetzt auch nicht viel mehr, dass ich einfach einen bisschen größeren Auftritt dort gehabt habe, aber es...
Spiel das nicht klein.
Dann ja, ich weiß schon. Stimmt. Spiel das nicht sehr klein. Gut, dass du das sagst. Sehr, sehr gut, Schirmherr, dass du das sagst.
In Stralsund. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das war der erste Termin nach den England-Terminen. The big number. Lass es so stehen.
Ja, gut. Ja, gut. Na gut, na gut, na gut. Na, aber es war halt irgendwie auch total schön, dass das irgendwie, dass ich da auch so ganz klar nicht nur als LGBT-Künstler da war, sondern eben so ganz offiziell auch als Aktivist. Denn ich finde, gerade als LGBT-Künstler, sobald man in seinen Videos, in seiner Musik ganz klar LGBT-Themen behandelt, hat es sofort einen aktivistischen Aspekt. Respekt. Und deswegen fand ich es einfach total schön, da irgendwie auf diese Art nochmal irgendwie auf der einen Seite gesehen zu werden und dann eben auch für Sichtbarkeit auch dann zu sorgen, genau. Und wenn wir bei keine Highlights sind.
Jetzt endlich.
Ja, also oh ich habe mir natürlich im Vorfeld, also vorhin jetzt noch überlegt, werde ich sagen, wo das war? Und ich habe mich dann doch dafür entschieden, ich werde es nicht sagen, aber ich bin mir ganz sicher, diejenigen, die das hören, wenn sie werden schon wissen, wer sie sind. Es gab gerade einen CSD, eine Veranstaltung, die sogar in ihrem Motto das Wort Vielfalt sogar hatte. Aber ich konnte da den ganzen Tag das Wort Vielfalt, war sowas von nicht zu sehen. Es war Punkt 1, es waren alle Künstler, und ich sage bewusst Künstler und nicht KünstlerInnen, es waren nämlich 5 Künstler auf der Bühne, alle männlich und weiß. Und das schon mal zum Thema
Klassiker.
Vielfalt. Doch ich glaube, bei einer Band war eine Background-Sängerin dabei. Also ich meine, was will man mehr? Dann war irgendwie alles zum Thema irgendwie Zeitplan. Das war so durcheinander. Es war wirklich unglaublich. Also ich bin echt so, dass ich bin da wirklich hart im Nehmen und ich liebe die Bühne irgendwie so sehr, dass ich dann irgendwie sage, ich bin jetzt da. Und wenn sich nun mal was irgendwie verschiebt oder irgendwas nicht ganz so ist, wie man sich das irgendwie gewünscht hätte, ist es okay. Man nimmt es hin und das ist in Ordnung. Da war es aber echt so. Das war das erste Mal wirklich, dass ich so kurz davor war, irgendwie zu sagen, okay, das war nett bei euch, aber ich fahre doch jetzt schon. Ich hatte dort 2 Auftritte an dem Tag und gerade Auftritt Nummer 2 war dann eigentlich, ich dachte, zu der Hauptzeit, das war nach dem Plan um 8 Uhr, dachte ich mir, geil, super Zeit, wenn du so eine Zeit beim CSD in Köln hast oder sowas, dann ist natürlich Ekstase, ich dachte mir, perfekt, ja. Das wird einfach nur super. Dann hat sich das immer weiter nach hinten verschoben, dann kam die Info ab irgendeiner Zeitung, ich glaube ab 8:30 oder 9 muss man die Bühne leider abbauen. Das heißt, ich musste meinen Set 2 nochmal kürzen und während ich auf der Bühne stand, wurde schon der Backstage-Bereich abgebaut langsam. Noch nicht die Bühne, da will ich überhaupt nichts sagen, aber der Backstage-Bereich. Und es war so krass, dass ich kam dann irgendwie am nächsten Tag heim und ich habe erst dann gecheckt, Maxim, was war denn das eigentlich? Und ich war so fertig nach diesem Tag, es war wirklich so müde, so wie ich... Keine Ahnung, nach Natur vielleicht wäre sonst, oder keine Ahnung, es war wirklich ein Wahnsinn. Und aber das ist halt, also ich finde einfach, dass ich würde mir einfach wünschen für dieses Jahr und für die nächsten auch, gerade was so die KünstlerInnen auf CSD-Bühnen angeht, dass da noch mehr dafür gesorgt wird, dass wirklich Vielfalt auf der Bühne gelebt wird. Ich finde, es gibt da auf jeden Fall ganz tolle VeranstalterInnen, die das schon sehr, sehr gut tun. Also ich finde, sehr vorbildlich ist da, ich finde eigentlich schon immer der CSD in München, die kriegen das irgendwie immer hin, dass das eine super Vielfalt ist, sowohl an KünstlerInnen als irgendwie auch musikalisch und irgendwie und dann ist irgendwie jeder und jede für sich auch noch irgendwie echt gut. Und davon gibt es auch immer mehr, aber das wäre so mein Wunsch für die Zukunft einfach da.
Ja, hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, ne? Also Respekt vor der Kunst, die da
aufgeführt
wird, ne? Und so. Und ich habe mir das gerade, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, bildlich vorgestellt, dass einer schon mit dem Finger am Off-Schalter an der Steckdose wegen irgendwie, wann kommt der letzte Vers? Sorry, wir schließen pünktlich, ne?
Ach so, Gott, wir müssen und dann kam ja auch noch, es waren ja auch noch, vor uns hat eine Band gespielt, wir haben da nur im Duo gespielt und wir mussten ein bisschen nach der Band, musste auf der Bühne so ein bisschen umgebaut werden, also es ging nicht sofort und dann habe ich der Moderatorin gesagt, ja, es geht nicht sofort, deswegen wäre es ganz toll, wenn du vielleicht ein bisschen ein paar Worte zu mir sagen könntest, wenn du willst, kann ich dir auch gerne noch ein paar Sachen erzählen oder wir führen einfach auf der Bühne ein kurzes Interview und sie hat dann gesagt, ja, okay, und dann hat sie sich einfach an den Bühnenrand gestellt und hat einfach ungelogen, den PR-Text von mir aus dem Programmheft vorgelesen. Es endete auf, und jetzt, das ist mein Highlight überhaupt. Mehr Infos unter www.mksm-music.com/de/. Das war das Ende.
Ach du heiliges Kanon.
Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt schon einfach so absurd, dass es irgendwie auch schon zum Schießen war einfach. Das war also wirklich, da war schon klar, okay, ich werde diesen Auftritt nicht als gut in Erinnerung behalten, also eigentlich scheiß drauf.
Gott, und die fanden sich bestimmt richtig gut von wegen, boah, da habe ich jetzt auch nochmal. Ja, aber guck mal, durch solche Veranstaltungen, durch solche Erfahrungen kannst du ja die anderen noch mehr wertschätzen, ne? Das ist ja dann voll umso schöner. Von daher kann es ja nur geradeaus, wirklich straightforward losgehen oder reingehen ins Jahr 23. Und absolut, eine Frage, ich bin ein bisschen überrascht, dass man sie sich noch stellt. Hast du Neujahrsvorsätze? Und wenn ja, welche hast du denn? Gibt es die noch? Die sind ja, das ist ja, du, Neujahrsvorsätze ist so 2019. Das kannst du hier nicht mehr bringen. Das muss ich verschneiden.
Du weißt das ja noch gar nicht, was ich darauf antworten werde, weißt du? Also meine Antwort wäre erstmal nein.
Gott sei Dank.
Wenn überhaupt, dann sage ich mir, also ich meine, ich finde es schon, dass es so ein, wenn man irgendwie so den ersten hat, dass man doch so ein bisschen, also ich spüre, dass ich so das Bedürfnis habe nach so ein bisschen mehr Aufgeräumtheit. Also ich räume dann immer hier, da wird aussortiert, da werden irgendwelche Dinge ausgemistet. Also irgendwie so ordentlich in das neue Jahr gehen, das finde ich schon irgendwie ganz gut. Also das fühlt sich irgendwie ganz gut an. Und ich habe mir irgendwie seit 2 Jahren, und das geht auch irgendwie ganz gut, nicht mehr vorgenommen, als irgendwie gerade was meine Kunst betrifft, einfach so mutig zu sein, wie es nur geht. Also einfach noch mehr mein Ding durchzuziehen, wenn ich auf irgendwas richtig Bock habe und es sich für mich gut anfühlt.
Ja.
Egal wie viel, ich sag mal so, Angst ich davor habe, wenn der Wunsch danach und irgendwie das Bedürfnis, es zu tun, größer sind als die Angst, dann auf jeden Fall tun. Dann irgendwie nach einem Weg suchen, das irgendwie durchzuziehen, weil ich muss wirklich sagen, bisher war es eigentlich immer so bei mir, wenn ich dann irgendwas gewagt habe, wo ich vor Angst hatte, aber wo ich aber auf jeden Fall darauf Lust gehabt habe, es war am Ende für mich immer irgendwie gut.
Immer gut,
und
ne?
Deswegen ist das schon so ein Neujahrsvorsatz irgendwie.
Okay.
Oder für cool. Immer.
Und
Vorsatz.
Nun hast du gesagt, mutiger werden. In welchen Momenten bist du denn wirklich nicht mutig gewesen? Jetzt nicht unbedingt auf das Thema Angst bezogen, sondern wann hast du denn gemerkt, ich bin gar nicht mutig?
Also ich muss sagen, es fängt schon bei solchen kleinen Dingen an, wie ob ich ein Interview zusage. Also jetzt ist es wirklich anders, aber bis vor kurzem war es wirklich so, dass ich noch gedacht habe, okay, wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass wir das vorher aufzeichnen, oder wenn es irgendwie einen Weg gibt, dass wir das per E-Mail irgendwie tun oder wie auch immer, dass ich das irgendwie versuche durchzukriegen, dass ich da in, also gerade sprachlich wahrscheinlich in meiner Wohlfühlzone bin. Aber okay, eben natürlich auch musikalisch, dass ich, wenn sich das für mich gut anfühlt und wenn mein erstes Gefühl zu einer Songidee, zu einem Songentwurf so ist, dass ich sage, ja geil, ich fühle es voll, ich fühle es total, dass ich einfach in meinem, also ich sag mal, dass ich natürlich, und das finde ich auch total wichtig, dass ich natürlich meinem Umfeld auch zuhöre, dass ich mir auch Feedback einhole, aber dass ich dieses erste Gefühl irgendwie immer noch versuche im Kopf zu behalten. Also dass irgendwie zu viel Feedback oder zu viel Überlegung, ob dieser Weg irgendwie okay ist oder nicht, dass das mich nicht vergessen lässt, wie sich dieses das erste Gefühl zu diesem Song oder zu dieser Idee oder was auch immer, wie sich das angefühlt hat. Denn das ist eigentlich meistens total richtig. Ja.
Man kann sich schon drauf verlassen, ne? Und wie du sagst, hinterher denkt man sich, ja, Gott sei Dank habe ich es gemacht.
Man muss halt vieles, das klingt total abgedroschen, aber ich habe mal einen Satz gesehen, den fand ich wirklich cool, auch wenn ich sowas eigentlich, also ich bin nicht so ein Fan von solchen Kalendersprüchen, ne? Nenne ich sie immer mal. Aber
ab und zu haben sie gesagt, halt auch irgendwie recht, da muss man einfach sagen, sie kommen ja auch von irgendwo.
Ja, sie stehen dann irgendwie auf dem Kalender und beschreiben die Sache ja eigentlich auch nur nochmal ganz gut. Und dann, ja, denkt man so 3 Minuten drüber nach und denkt man sich, das macht ja Sinn. Der ging ungefähr so, dass quasi Wachstum, also Weiterentwicklung, nur außerhalb der Komfortzone entstehen kann. Und dann dachte ich mir so, und dann dachte ich mir so, Mist,
das ist auf der einen Seite bla bla, aber irgendwo denkt man, ja, also ja. Für mich und ich glaube auch durchaus mit dem, gerade beim Thema Mut und so, ich bin ja mit meinem Mann kurz nach unserer Hochzeit 2017 sind wir nach London gezogen und es war klar, dass wir dort zwar quasi nicht für immer sind, aber dass wir dort für ein paar Jahre sind und wir waren da so 2,5 Jahre circa und ich wollte das tun. Auf der anderen Seite hatte ich so Angst davor. Also hätte er mich nicht davon irgendwie überzeugt, dass das mir irgendwie gut tun könnte oder mich nochmal daran erinnert, dass ich schon immer wieder davon rede. Also das hat mich gerade auch sprachlich, wir waren ja davor bei dem Thema umformulieren. Ich meine, mein Englisch war schon immer ganz gut, aber ich meine, nicht so gut wie mein Deutsch. Das heißt, man konnte nicht so viel umformulieren. Also das heißt, ich musste viel mehr, wenn ich ein Inhalt rüberbringen will in einer normalen Unterhaltung, musste ich da durch. Und das, ich glaube, das war für mich auch eine ganz, ganz super tolle Übung, die für mich natürlich auch super anstrengend war, aber einfach zu sagen, ich ziehe jetzt durch. Und wenn das dann irgendwie geht, oh mein Gott, also ich meine, dieses Gefühl von wegen, ich habe es geschafft, ich hatte einfach den Mut und habe es irgendwie durchgesungen. Das richtig. Gefühl, finde ich, das ist doch unbeschreiblich, das ist doch das Beste überhaupt. Ja. Also es lohnt sich immer irgendwie. Oder
immer, total. Doch. Und so wie du gesagt hast, also das hat ja quasi mein Kalenderspruch unterstrichen, ne? So, das, voll. Was du sagst. Das ist es ja dann irgendwie auch. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, was du zu deiner letzten Frage sagst. Was ist für dich, so muss ich sagen, was ist für dich ein queerer Künstler? Jetzt bin ich gespannt, ich habe ja noch eine Frage zum Aktivismus, von daher mal sehen, ob wir uns da gleich annähern.
Okay. Ja, ich habe die. Vor kurzem wurde mir diese Frage irgendwie schon so ein bisschen so ähnlich gestellt oder sie wurde mir noch nicht mal gestellt, aber sie kam dann so ein bisschen im Gespräch so raus und ich habe das schon davor so ein bisschen erwähnt. Ich finde, für mich reicht es nicht als queerer Künstler bezeichnet zu werden, reicht es nicht einfach nur ein Teil der LGBT-Community zu sein. Ich finde auf jeden Fall, dass wenn man die Bühne hat und wenn man eine Plattform hat, wo man wo man irgendwie gehört wird, dass das zu einem queeren Künstler dazugehört, dass man eben auch über LGBT-Themen spricht. Und es fängt schon total dabei an, dass wenn man ein Love-Song hat, dass es eben nicht nur ein You ist, sondern dass man irgendwann auch sagt, wer dieses You ist. Dass es vielleicht ein Boy ist eben. Oder dass der im Video vorkommt. Oder dass man irgendwie auf der Bühne auch vor seinen Songs auch was erzählt dazu, dass man irgendwie Menschen dazu ermutigt, auch irgendwie zu sich zu stehen, dass man irgendwie auch, ich finde, auch immer an sich selbst auch da arbeitet, irgendwie so ein bisschen so eine eine Vorbildsfunktion auch so ein bisschen zu erfüllen, dass man damit offen umgeht, dass man einfach so stolz ist, wie es nur geht. Aber eben natürlich dann auch nicht nur auf dieser Ebene, wie wir sind alle super so, wie wir sind, was genauso stimmt. Aber eben auch darüber erzählt, wie der Weg eventuell dorthin war, dass man eben sagt, ich bin so, wie ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin. Oder dass man eben sagt, ich arbeite immer noch daran. Es geht mir schon ganz gut, aber ich erwische mich immer noch dabei, dass ich eventuell überlege, was ziehe ich auf der Bühne an, wie bin ich dann immer noch Mann genug, was ist überhaupt ein Mann in diesem Fall, dass man da einfach sehr offen damit umgeht und somit dann natürlich auch genau die Themen und die Probleme und die Gedankengänge von anderen MitgliederInnen der LGBT-Community irgendwie bespricht und anspricht, ja.
Mhm. Ja, und einfach Gesicht zu zeigen oder Flagge zu zeigen, das machst du ja tatsächlich, ist also auf ganz vielen Shootings, ist ja auch sogar mit deinen Buchstaben, ja, die Pride-Flagge zu sehen. Und dein Ehemann hat, oder nee, anders, du hast es geschafft, dass in einem Musikvideo, ich glaube Shared Room war das, ja, ein Ehemann für dich Kaffee kocht, ja. Also er ist da tatsächlich zu sehen und so, ne?
Ja, das stimmt, das, er kocht also das nicht ist, Kaffee, stimmt.
Genau, Kaffee. Du wartest, natürlich so, wie es sich gehört, so wie man es kennt, nur du wartest am Türrahmen von wegen ein kritischer
am
Blick.
Am Türrahmen
ja,
natürlich davor.
Wo bleibt der Kaffee? Komm bitte auf mich
geschminkt
zu.
Geschminkt und schön gemacht, toll angezogen, genauso wie es bei uns natürlich hier jeden Tag aussieht. Das war natürlich total der Alltag.
Und er auf dich zurennt und sagt, bitte schnell den Kaffee, sonst bist du ungenießbar, bitte trink ihn, dann ist das Musikvideo gleich vorbei.
Mein so. Gott, das ist einfach unser Alltag, ja.
Genau. Aber der Hund, das ist wirklich euer Hund, oder? Und ich,
ja.
Und sehe ihn auch dort hinten. Das ist, also, das ist keine Kulisse gewesen, das ist tatsächlich so. Denn, ja, hört doch mal rein, liebe ZuhörerInnen, weil das Video gibt es, also das kann man streamen, auch auf deiner Homepage www. Nein, ich mach's jetzt nicht
sehr gut,
Kollege. Nein, Profi. Aber das ist Profi. Ich würde jetzt sagen, oder ich sag's einfach, Leute, scrollt auch runter in die Shownotes, da ist alles Wichtige hinterlegt, was ihr über Maxim wissen müsst. So, der einfache Part war vorbei, der einfache Part mit deinen Antworten ist vorbei, jetzt musst du die Antworten ganz spontan mir entgegenschmettern, weil du meine Fragen noch nicht kennst. Ich würde gerne von dir wissen, weil wir jetzt gerade auch über Aktivismus gesprochen haben, als ob wir uns wirklich abgesprochen haben, weil das ist jetzt wirklich meine erste Frage von meinen fünf. Du bist ja auch Aktivist und du betitelst dich ja auch so, was ja auch total Sinn macht. Und auch wenn, also ich habe auch schon in anderen Interviews mit Leuten darüber gesprochen, was ist denn für die andere Person Aktivismus? Für einige ist es schon, wenn man halt wenn man darüber spricht, ja, oder wenn man halt ganz einfach dazu steht, für andere ist Aktivismus, es gibt ja kein richtig und kein falsch, ne? Für andere ist Aktivismus, wenn man jetzt also richtig für Sachen einsteht und demonstriert, also einen richtigen Aufwand betreibt, um Aktivismus zu leben. Das ist natürlich auch alles in deinen Songs hinterlegt und ganz viel ist autobiografisch und die ganzen Themen, jetzt auch gerade, was so politisch auch in der Welt passiert, darüber müssen wir nicht reden, das wissen wir alle, das ist irgendwie auch alles ganz schrecklich und ich weiß auch genau, aber berichtige mich, wenn ich falsch bin, du hast eine Oma, die in Russland wohnt und sie hat ihre Schwester noch in der Ukraine, ist das
sehr
korrekt?
Gut, wow, sehr ja, gut, genau so ist es.
Das heißt, du hast ja auch zu denen Kontakt und das ist dann auch nochmal so ganz auffühlend, ich habe das mal versucht runterzubringen. Auf eine Frage. Können Lieder auch ohne politische Botschaft oder Aktivismus geschrieben werden? Also inwiefern beschäftigt einen auch oder dich auch diese Frage beim Kreieren von Musik oder geht das heutzutage gar nicht mehr ohne?
Das ist erstens, ich meine es wirklich ernst, das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, dass da, solange man als Künstlerin ehrlich ist und irgendwie Themen bespricht, die oder Themen anspricht, die einen selbst zu irgendeinem Zeitpunkt, ob aktuell oder irgendwann schon mal wirklich intensiv beschäftigt haben, dass das ganz schnell passieren kann, dass es einen aktivistischen Teil in sich hat, weil man ja auch durch das Besprechen eines Problems sorgt man ja für bei diesem Problem ja in irgendeiner Form für Sichtbarkeit. Und ich finde, sobald man irgendwie für bei einem Thema für Sichtbarkeit sorgt, hat es einen aktivistischen Aspekt für mich. Und ob das jetzt immer alles politisch ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Klar geht es auch oft irgendwie Hand in Hand, aber ja, ich finde, wenn es aus irgendeinem ehrlichen, also aus so einer ehrlichen Richtung kommt und es ist wirklich ein Thema ist, was einen irgendwann schon mal wirklich sehr, sehr beschäftigt hat, dann hat es fast automatisch so einen aktivistischen Unterton. Ja.
Das ist ja per se ja total gut und gar nicht schlecht, ne? Also verstehe mich da nicht falsch.
Nee.
Ich stelle mir nur die Frage, also
Oder ist es bei dir so, das kann ja auch jeder anders definieren und jeder anders beantworten, ist es so, dass du jetzt mit einer Message oder mit einem Thema schon einen Song schreibst oder lässt du dich komplett auf Emotionen ein und das verknotet sich später?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Song, wenn wir jetzt auch von meiner aktuellen EP reden, also ich meine, Shared Room war jetzt einfach ein Song, wo ich einfach so ein bisschen die Kennenlerngeschichte von mir und meinem Mann erzählen wollte. Also da war es einfach ein Thema, das war jetzt keine Botschaft. Ich meine, klar, natürlich gibt es dadurch auch indirekt schon auch eine Botschaft, weil ich meine, es geht in dem Song darum, dass er nach 8 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, ist er in mein WG-Zimmer gezogen. Also wir haben die ersten Monate in einem Zimmer gewohnt und haben uns eben auch ganz klar gesagt, ihr seid einfach bescheuert, das ist ganz klar, das wird schief gehen, ganz klar. Aber es fühlte sich eben für uns gut an und ich habe erst als ich das erste Mal auf der Bühne über den Song was erzählt habe und mir fiel dann irgendwie spontan ein, dass ich dann gesagt habe, ja, und das zeigt doch mal wieder, dass Liebe irgendwie keine Regeln kennt und dachte mich, oh, das ist ja irgendwie doch eine Botschaft und gerade was, also es ist wirklich so, diese Ansage, wenn ich von diesem Song erzähle, bevor er dann auf der Bühne kommt, das kommt immer so gut an. Also erstens kommt es schon mal sehr gut an, wenn ich sowas sage wie, wir sind seit 5 Jahren verheiratet, dann flippen alles schon mal aus, als wäre es sowas Unglaubliches. Aber dann kommt halt eben noch dieser Punkt mit, ja, es haben uns sehr viele davon abgeraten, aber wir haben es durchgezogen, weil es fühlte sich gut an. Und deswegen auch so ein Song, der einfach quasi nur so eine Geschichte von uns erzählt, hat sich am Ende so rausgestellt, als hat er doch irgendwie eine Botschaft. Und da wären wir halt wieder bei dem Thema. Wenn man ehrlich irgendwie über was spricht, dann kommt so eine Botschaft meistens doch irgendwie automatisch irgendwie dazu. Aber es kommt natürlich auch oft vor, dass ich da schon mit einer ganz klaren Botschaft da reingehe oder mit einer klaren, ich sag mal so, also ich habe ja natürlich auch auf der EP den Song Original Self, wo es eben, der gerade auf der Bühne mir einfach unheimlich viel gibt, wo es wirklich einfach ganz klar darum geht, wir akzeptieren und lieben uns genauso, wie wir sind. Und ja, natürlich gibt es diese Songs halt auch.
Ja, vielleicht geht das auch mir gar nicht ohne Botschaft. Mir ging nur so der Gedanke durch den Kopf, ist das jetzt manchmal planbar? Also plant man jetzt auch einen, hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage aktivistischen Song, aber
schon halt sagen, auch, ja klar.
Ich will auch, so ein Mix, ich will vielleicht Liebe, aber ich will auch ein bisschen was zeigen, weil es ist irgendwie auch für meinen Job und das will ich. Und es ist auch gerade Trend, das mache ich jetzt aber durchaus positiv, weil jetzt ist genau die Zeit, dass man ja solch
auf jeden Fall, also man muss auch ganz klar, auch wenn man als LGBT-Künstlerin es in der heutigen Musik Welt hat man es immer noch wirklich gar nicht easy, also wirklich gar nicht. Mhm. Es ist trotzdem jetzt gerade eine Zeit, wo man durchaus irgendwie viel mehr Gehör bekommt als noch vor ein paar wenigen Jahren und wo Themen wie Vielfalt wirklich auch in Filmen und in Serien und einfach immer präsenter sind. Und deswegen ist es, wie ich finde, einfach, ich hoffe, da tut sich noch mehr, aber ich empfinde diese Zeit jetzt ganz klar auch als eine Zeit, wo man, wenn man schon zum Thema Vielfalt und Co. was zu erzählen hat, dann tu es einfach. Es ist eine gute Zeit dafür.
Das stimmt. Das ist eine gute Zeit dafür. Weil viele sind ja denken ja ähnlich und unabhängig, ob man jetzt LGBTQ-Aktivist ist oder nicht, weil es geht ja dann auch um das große Ganze, ne? Genau. Voll. Und deswegen habe ich auch nochmal so deine Familiengeschichte erzählt und auch gesagt natürlich, ich finde, es ist gerade jetzt seit letzten Februar ist es natürlich, also geht es ja nochmal anders, jemanden ganz nah, wenn man sagt, ich bin in Russland geboren, bin in der Ukraine aufgewachsen und bin jetzt in Deutschland, ne? Das heißt, man, also jeder ist irgendwie betroffen, weil es ist Krieg in Europa, aber du dann auch nochmal so ein bisschen mehr und ich ich glaube, dann kommt man gar nicht drum herum. Also je länger ich darüber erzähle, macht es natürlich auch Sinn, ne? Oder festigt sich das auch nochmal, dass man auch unabsichtlich manchmal wichtige Messages rüberbringt. Erst recht, wenn man über Gleichheit, Frieden und Liebe spricht. Ne? Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn man solchen Krisenzeiten steckt, als wenn es jetzt vor 15 Jahren irgendwie vielleicht Thema gewesen wäre. Ja, so als
absolut.
Beispiel.
Nee, also es ist auch so, wenn wir bei dem Thema Ukraine sind auch, ich meine, ich habe dann auch noch, bevor es dann ab Mai quasi mit den Songs meiner aktuellen EP losging, kam ich auch mit, durch die Idee von Peter und Ulf habe ich dann eine Coverversion von Imagine veröffentlicht und
stimmt, ja.
Genau, und es war irgendwie, also ich kann jetzt sagen, es war wirklich schön, dass wir das gemacht haben, weil wir konnten durch, also erstens natürlich durch ihre Unterstützung und auch durch den Song konnten wir da auch so ein bisschen was an die Note, also queere Nothilfe Ukraine konnte von uns auch was gespendet werden und es war irgendwie, ja, dass es natürlich nicht viel war, aber das ist für mich dann doch irgendwie was war, wo ich gesagt, also wo es mir einfach wichtig war, ich will irgendwie was tun, was auch auf der anderen Seite auch natürlich auch ein bisschen für Sichtbarkeit sorgt, weil ich natürlich auch in vielen Interviews gefragt wurde, ja, wie stehst du denn zum Krieg, denn du bist ja eigentlich, also ich meine, ich bin in Russland geboren auch und ich war auch, ehrlich gesagt, seit unserem Umzug nach Deutschland, da war ich 10, war ich auch nie mehr wieder in der Ukraine, ich war dann, wenn überhaupt, dann war ich bei meiner Oma immer wieder, aber sie wohnt ja genauso, wie du es schon gesagt hast, eben in Russland und dass das, also wie stehe ich dazu und dass ich eben auch ganz klar sagen konnte auch immer wieder, ja, meine Oma ist in Russland und ihre Schwester ist einfach in der Ukraine, um einfach zu zeigen, wie verwoben das ist und wie kompliziert das Ganze ist und dass das ganz klar so ist, dass die meisten SpätaussiedlerInnen, die meisten Russinnen, die ich auch kenne, die sind absolut gegen diesen Krieg, gegen all das, was da passiert und da fand ich es auch schön, dass ich da auch immer wieder darüber reden durfte, um auch einfach ja so ein bisschen gegen Vorurteile für da so ein bisschen anzugehen. Ja.
Du hast auch in einem Interview mal gesagt, niemand will Krieg, auch nicht in Russland. Das war, glaube ich, so ein Abschluss dazu an dir. Das fand ich irgendwie ganz gut, weil das ist das ja.
Kann sein.
Ne? Also, ja, doch. Ich habe es auf Band quasi, ich habe es gesehen. Okay. Genau, das gibt es. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage. Du bist ja auch ein Musiker, der das liebt, natürlich auch Songs live zu performen und auch vor Publikum zu stehen. Jetzt unabhängig von der Pride Tour, es sollen ja noch ganz, ganz viele andere auch folgen. Mich würde interessieren, was haben denn das Publikum und Fans dir Neues über deine Musik beibringen können? Gab es da etwas, wo du sagst, irgendwie, ah, krass, so habe ich ja meine Musik nochmal ganz anders kennengelernt?
Oh, auch eine gute Frage.
Na klar.
Naja, ich finde einfach, insgesamt ist es immer, wenn man einen Song zum ersten Mal spielt, ist es so, dass man natürlich schon mal erahnen kann oder dass man sich eine bestimmte Reaktion erhofft, aber das natürlich am Ende nicht wirklich sagen kann, was es am Ende dann wird und ob die, plus es ist ja auch natürlich so, ich spiele einen Song, der, den ich natürlich erstens von der Grundidee bis zur Aufnahme, bis zur Veröffentlichung, auch wenn ich ihn vielleicht noch nie auf der Bühne gespielt habe. Ich kenne ihn seit Monaten schon. Also das heißt, dieses Gefühl, was passiert mit mir, wenn ich den Song zum ersten Mal gerade höre, das weiß ich ja überhaupt gar nicht mehr. Also wie, was fühlen Sie, wenn Sie den Song gerade zum allerersten Mal hören? Und das finde ich einfach irgendwie so ein bisschen auch als Kontrolle, finde ich das irgendwie total schön. Und mir fällt ganz klar auf, meine ZuschauerInnen haben mir gerade jetzt im letzten Jahr nochmal sehr deutlich gezeigt, je ehrlicher ich auf der Bühne bin, je mehr ich meine ZuschauerInnen mitnehme in meine Geschichte, in meine Songs, in die Geschichten, die ich da in den Songs erzähle, desto mehr kommt von denen dann auch zurück. Also, dass erst dann irgendwie so ein bisschen auch ein Dialog entstehen kann nach den Auftritten dann, dass sie dann zu mir, dass zu mir immer wieder jemand kommt und sagt, ja, ich kenne diese Geschichte von mir auch sehr ähnlich. Ich habe es genau so gefühlt oder sehr ähnlich gefühlt oder ich habe es gar nicht so gefühlt oder wie auch immer. Und das einfach, also je ehrlicher man auf der Bühne ist und je weniger Distanz man zu seinen ZuschauerInnen schafft, desto schöner wird ein Auftritt, desto mehr geben einem auch die ZuschauerInnen, desto mehr kann man auch irgendwie selbst mitnehmen für seine zukünftigen Songs dann auch. Ja, ich würde sagen, das wäre so meine Antwort drauf.
Das ist total schön, so wie du es sagst, also weil das interessiert mich immer. Wie ist natürlich jetzt der Übergang von Platte aufgenommen und ich singe live? Und wenn man auch nochmal direkt Feedback, man kriegt ja oft auch ungefragtes Feedback von
sofort, von den Bands, schon, genau, schon in der Art, so? Genau, schon in der Art, wie hören sie zu? Also wenn man einfach nur, wenn das, also gerade wenn es irgendwie tagsüber ist und man kann seine ZuschauerInnen wirklich sehen, dann siehst du ja das Feedback sofort, sofort. Und es ist immer, also ich meine, das ist natürlich super ehrlich. Und ja, genau, das Feedback ist manchmal, wenn es gut ist und wobei ich muss auch ganz klar sagen, je ehrlicher man ist und je mehr man die ZuschauerInnen auch irgendwie so ein bisschen ernst nimmt und mitnimmt, desto besser ist das Feedback und desto seltener kommt es vor, dass irgendwie kein so gutes Feedback kommt. Also desto mehr sorgt man dafür, dass ZuschauerInnen irgendwie nicht gut zuhören oder sich unterhalten oder weggehen oder whatever. Deswegen werden wir da auch wieder bei diesem Zuschauer mitnehmen und ernst nehmen.
Ja, ich glaube, die wollen einfach auch eine Geschichte kennenlernen und die eigene Geschichte kennenlernen und jetzt nicht irgendwas Ausgedachtes oder sowas. Es ist ja jetzt kein Musical und ein Theaterstück, sondern wenn es dann um dich geht
wieder,
und
ja.
Wenn du, ne, und du schreibst ja auch wirklich selbst und das ist jetzt wirklich auch eine gute Überleitung. Das sind halt autobiografische Texte, die du auch da halt in deinen Songs mit verarbeitest. Glaubst du, dass nur autobiografische Lieder für dich so echte Kunst sind? Also kannst du dir vorstellen, auch wirklich random was zu schreiben vielleicht?
Ja, also ich finde, für mich war meine aktuelle EP gerade, für mich ist es, wenn man diese 5 Songs auf der EP sich durchhört, dann habe ich irgendwie alle meine wirklich wichtigen Themen, die mich gerade beschäftigen, die irgendwie auch so ja, viel von meiner Identität auch zeigen, die habe ich jetzt einfach alle schon mal erzählt. So. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nichts mehr zu erzählen habe, aber ich finde erst jetzt, und das merke ich jetzt, weil wir jetzt schon natürlich an der nächsten EP arbeiten, dass ich jetzt irgendwie so frei an Songentstehungen gehen kann, weil ich irgendwie diese großen, wichtigen Themen, die habe ich quasi schon mal so ein bisschen entweder schon erzählt oder zumindest mal angerissen, dass ich glaube, dass es auf der nächsten EP durchaus auch Songs geben wird, die vielleicht immer noch irgendwie zum Teil autobiografisch sind, aber vielleicht mehr so sich auf irgendwelche Situationen, auf irgendwelche einzelnen kleinen Geschichten, auf irgendwelche kleinen Situationen sich beziehen und vielleicht auch dann nicht ganz so ernst genommen werden müssen, können, aber nicht, also ich glaube, es wird auf jeden Fall 1-2 Nummern geben auf der EP, die irgendwie nur tanzbar sind und auch wirklich zwar zum Teil autobiografisch sind, aber nicht zu ernst genommen werden müssen und irgendwie auch so ein bisschen leichter daherkommen.
Genau das, was wir gerade brauchen. Klingt nach einem perfekten Mix und wann darf man mit der neuen EP rechnen? Was steht so in den Sternen?
Ich würde sagen, dass so der erste Song der EP kommt wahrscheinlich so Ende April, aber davor wird es auch noch eine schöne Zusammenarbeit geben mit einem anderen Künstler. Da ist der Song eigentlich schon so gut wie fertig. Die kommt wahrscheinlich Anfang März. Da werden wir demnächst jetzt auch das Video dazu drehen, aber mit den Songs von der EP dann so ab Ende April, Anfang Mai und die EP dann wahrscheinlich wieder so Ende Oktober. Ich finde, das ist irgendwie so ein ganz guter Zeitrahmen.
Okay, dann lass uns aber nicht mehr allzu lange warten. Also wenn es neue Sachen gibt, dann nehmen wir uns da unbedingt gerne mit. Und ich werde dann auch nochmal darauf verweisen, das müssen wir dann unbedingt tun. Bei meiner nächsten Frage habe ich überlegt, Mensch, was könnte ich noch fragen? Und was wurde vielleicht noch nicht so gestellt? Und was kann dich eventuell auch noch herausfordern? Und eigentlich ist es fast sogar meine Lieblingsfrage jetzt auch gewesen im Nachhinein. Ich habe ja schon gesagt, du bist Sänger, Songwriter, Aktivist, Violinist, heißt das so? Geiger?
Oder Geiger, genau, das kannst du so und so sagen.
Ich würde von dir wissen, was, das klingt jetzt, als wenn ich Opa steht in der Bar und will einen Witz erzählen, aber ich möchte von dir wissen, was haben ein Violist, ein Aktivist, ein Sänger und ein Songwriter nicht gemeinsam?
Oh.
Weil du machst so viel. Das ist so,
es ist
typisch Künstler
für,
wieder, ne?
Für mich, es fühlt sich für mich gar nicht nach so viel an. Klar, es ist so, man muss auch ganz klar so sagen, dass ich.
Und du gibst Geigenunterricht, ne? Du gibst
zweimal
die Woche noch Geigenunterricht.
Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Gesangsunterricht und auch Songwriting-Unterricht, aber das tue ich nur nebenbei. Aber für mich fühlt sich das nach gar nicht so viel an, weil ich das irgendwie auch gefühlt schon immer tue. Aber es ist so, dass auch zum Beispiel mein Mann, der macht sich immer darüber so lustig, wenn ich an VeranstalterInnen irgendwelche Insta-Videos zuschicke, wo ich auf die Veranstaltung aufmerksam mache. Es fängt immer so an. Hey, ich bin Maxim und ich bin Sänger, Songwriter, Geiger und Aktivist. Und dann sagt er, zähl doch noch mehr auf, zähl doch einfach noch mehr auf. Und er findet es so lustig immer wieder. Aber es ist nun mal so, dass ich das irgendwie gefühlt schon immer tue. Und um da jetzt irgendwie zu sagen, was ist da, was haben sie nicht gemeinsam? Oh Gott. Mir fallen natürlich viel mehr Dinge ein. Moment, das ist vielleicht gar nicht. Wir gucken mal, ob ich auf eine Antwort komme. Und wenn ich auf keine komme, dann kann ich ja immer noch zu dir sagen, dass die bescheuert ist, die Frage. Aber ich tue es jetzt erstmal noch nicht und eventuell komme ich da auf eine Antwort. So klar fällt mir viel, viel mehr dazu ein, was sie gemeinsam haben. Aber das Erste, was mir natürlich zum Thema zum Thema Geige einfällt, ich habe das Gefühl, dass man gerade als Geiger, gerade wenn man irgendwie in die Orchesterrichtung geht, was ich auch wirklich jahrelang tat, bevor ich mich da wirklich dagegen entschieden habe, das hat wirklich ein sehr strukturiertes Gewand, wo du ganz klar nach gewissen Regeln vorgehen musst. Du übst so und so viel, du spielst das Stück, nur dann kannst du, dann spielst du dort und dort vor, du gehst an die Musikhochschule und. Also es ist irgendwie alles sehr, sehr voraus. Also man kann wirklich auf der einen Seite sehr, sehr gut planen, auf der anderen Seite, wenn du in diesem klassischen Bereich bist, bist du eigentlich doch da irgendwie auch schon ziemlich eng eingeschnürt. Also, und das empfinde ich, was so Songwriting angeht, empfinde ich das viel, viel weniger. Und du zeigst natürlich als Songwriter automatisch irgendwie viel, viel mehr von deiner Persönlichkeit. Als Sänger ist es so, ich finde einfach, dass man, obwohl ja auch die Stimme ein Instrument ist, ist es trotzdem ein Instrument, was man quasi immer in sich hat, was man natürlich auch ganz anders empfindet. Man arbeitet mit seiner Stimme irgendwie den ganzen Tag und es ist nochmal was viel Intimeres. Also es ist viel, viel weniger natürlich auch zum Teil, aber irgendwie viel, viel weniger ein Handwerk, sondern viel, viel mehr hat es natürlich auch was mit dem eigenen Zustand, mit der eigenen Psyche und zu tun. Und gerade wenn man im Pop-Bereich arbeitet, gibt es da auch nicht wirklich so ein Klangideal. Es gibt natürlich immer wieder natürlich Stimmen und Stimmfarben, die ein Zuschauer, eine Zuschauerin irgendwie als angenehmer oder schöner empfinden. Aber man findet ja auch immer wieder KünstlerInnen, die da wirklich, was ihre Stimmfarbe angeht, so extrem sind und auf den ersten Blick irgendwie auch gar nicht schön singen. Also dieses, was empfindet man als schön, ist beim Thema Popgesang, ja. Ich sag's mal dazu, ganz anders als auf der Geige, weil da gibt es ganz klar sowas wie, das ist schön und so sollte es klingen, dann ist es eben gut auch.
Ah, spannend.
Genau, und das ist für mich ein großer Unterschied. Und Aktivismus hat für mich dann nochmal sehr viel mit dem Thema, auch da natürlich mit dem Thema Ehrlichkeit, sondern aber irgendwie noch viel, viel mehr dann nochmal mit dem Thema Mut, dass man für Dinge, die einem wichtig sind, einsteht, auch wenn es vielleicht dann zu Gegenstimmen kommt und dass man irgendwie nicht allen damit gefallen könnte und irgendwie da viel, viel eher dann vielleicht so auf Gegenwind dann trifft.
So. Okay.
Ja, das ist das vielleicht noch. Aber so, ich meine, so krasse Unterschiede, ich würde sagen, wie gesagt, Geige und Gesang ist ja klar, das, was ich eben jetzt gesagt habe, ich fühle mich einfach rein gesanglich dann auch irgendwie viel freier, was so meine stimmliche Entfaltung, meine Ideen angeht. Ja, ich glaube, es besser kriege ich es jetzt nicht hin. Besser kann ich die Frage nicht beantworten.
Es geht ja gar nicht um besser oder schlecht, aber das waren halt so die Sachen, weil du halt so viel machst, ob die jetzt irgendwie alle nicht trennbar voneinander sind, was natürlich dann auch ein bisschen, also plakativ natürlich jetzt ist, ne? Das bist natürlich du, der das auch alles ausfüllt. Aber genau das, wie du sagst, das finde ich irgendwie so spannend. Irgendwie in der klassischen Musik, bei der Geige, gibt es was Definiertes, was schön ist, was man, was viel. Sorry, was viele so sehen, hier ist gerade was runtergefallen. Und ja, das ist irgendwie ganz spannend. Und das andere ist vielleicht auch Geschmack. Und du bist ja auch noch so viel mehr, hast du ja auch gesagt. Du bist ja auch noch Mann, du bist ja Mensch, du bist Sohn, du bist Enkel, du bist Hundeliebhaber, du bist...
Oh, ja, Hundeliebhaber.
Anreisender und so weiter. Da kommt noch so viel mehr dazu. Wir haben gerade schon über die EP gesprochen und du hast gerade über deine Big Fives gesprochen. Ich lese sie einfach nochmal vor. Also die Titel. Also raus kam es am 28. Oktober 2022. Wir haben One of My Demons, Tracks in a Minor, Original Self, Part of Me und Shared Womb. Also Leute, das kann man glaube ich überall, ne? Auch hören, habe ich schon gesehen. Apple Music, Spotify.
Überall, ja. Die gibt's
diese Tidal. Und you name it, ne? Also da könnt ihr alle, gerne noch mal auf die Homepage verschwinden und euch das anhören. Und jetzt komme ich zu meiner sehr berühmten letzten Mats-Abfrage, die ist bei vielen gleich, aber trotzdem sehr speziell, sodass ich relativ sicher bin, dass sie so noch nicht in deine Richtung gestellt wurde. Was, lieber Maxim, ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
Man kann darauf irgendwie so vieles take sagen und time, gar nichts auch, weißt du, man kann so vieles sagen, ja, aber...
Such dir aus.
Ja, schon klar, also irgendwie, aber ich finde auch, das ist so ein bisschen so, auf den ersten Blick oder in der ersten Sekunde denkt man an so vieles und dann denkt man auch sofort gleich, gerade in unserer irgendwie... Welt, wo man ständig was optimiert haben. Das könnte man doch noch verändern. Eigentlich sollte das nicht genau gleich bleiben. Und deswegen nehme ich mir da kurz jetzt mal einen Augenblick. Ja, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich sage, dass da bin ich ganz sicher noch nicht am Ziel, ist es so etwas, was ich erst irgendwie so in den letzten 2 Jahren gespürt habe durch eine gewisse Entwicklung zum Thema Selbstliebe und zur Selbstakzeptanz. Davon hatten wir es ja schon. Also zu diesem auch so dieses Selbstbewusstsein, sich bewusst werden, wie man ist und wer man ist, öffnet sich irgendwie so viele Türen und man kann so viele Dinge, die einem davor irgendwie so schwer fielen, so viel mehr genießen. Ich habe wirklich bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, ich habe zwar meine Zeit auf der Bühne eigentlich immer relativ gut genießen können, aber die Zeit vor einem Auftritt habe ich nur gehasst. Ich habe mich immer gefragt, warum tust du dir den Blödsinn an? Du gehst davor, ich bin so aufgeregt und ich will es auch dann, also es fühlte sich davor, ich will es einfach gar nicht tun. Warum tue ich mir das an? Bin ich eigentlich völlig bescheuert? Und das fühle ich jetzt eben nicht mehr. Also ich kann viel mehr jetzt spüren, ich freue mich auf einen Auftritt, ich freue mich auf einen Konzert, ich freue mich auf eine Tour oder wie auch immer. Ich freue mich mit, also ich hätte gerne noch mehr dieses, oder nicht noch mehr, sondern ich würde gerne einfach, dass diese Entwicklung genauso bleibt, dass ich immer mehr auf andere zugehen kann, dass ich mit meiner Kunst auf andere zugehen kann und immer mehr vor anderen zu mir stehen kann, glaube ich. Das ist, glaube ich, so mein Wunsch. Und das ist jetzt schon gut. Aber ja, das könnte man genauso, wie es jetzt in den letzten zwei Jahren war, einfach weiterführen. Genauso.
Klasse. Und das war ja die Frage. Von daher ist es eine totale super Antwort. Die hast du doch irgendwo, die hast du abgelesen, hast du ja irgendwo da hingeschrieben.
Es kam dann alles hier so ein Teleprompter aus diesem Kopf hier. Das kam alles aus diesem Kopf.
Und wenn ihr das total toll fandet, was aus Maxims Kopf heute kam, dann sagt es ihm und sagt es mir, sagt es uns, denn das Interview ist leider schon vorbei, weil wir haben 10 einzigartige Fragen gestellt. Hattest du das Gefühl, du hast auch mal was Neues erzählt, was es vielleicht so noch nicht gab?
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich nicht nur mehr erzählt habe, so jetzt rein zeitlich, natürlich, wir haben auch ziemlich viel geredet, oder ich in diesem Fall, aber es ist auch irgendwie so, dass ich glaube, das war irgendwie sehr, sehr ehrlich. Also es war irgendwie, obwohl ich auch meine Fragen, die ich dir geschickt habe, ich wusste sie ja schon, aber ich habe blöderweise, natürlich habe ich mir Themen ausgesucht, über die ich gerne reden will, aber ich habe mir, da ich sie erst gestern mir ausgesucht habe, mir noch gar keine Gedanken dazu, also nicht wirklich. Und auch da entstanden einfach Dinge, die ich zum Teil nicht erwartet hätte. Und deswegen würde ich sagen, tipptopp.
Tippitoppi, das nehme ich doch mit auf mein Feed. Brett und bin ganz froh darüber. Nee, ich fand das irgendwie toll. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und man kann dir auch zuhören, weil man einfach auch deine Musik nutzen kann. Das finde ich immer auch das Schöne an diesem Beruf, an meiner Tätigkeit. Wenn ich mich natürlich einlese und so, kann ich ja im Falle wie bei dir einfach nebenbei die Musik laufen lassen, weil ich höre mir natürlich dann auch mal die Musik an, und um neue Musik kennenzulernen, aber auch um mir da einen Eindruck davon zu machen. Wir haben ja vorhin schon über Geschmack und so gesprochen, von daher vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast warst, und liebe Zuhörerinnen, seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab Vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Maxims Lieblingspodcast gibt, also auch wie seine Musik bin auch ich überall zu finden. Und dann schicke ich uns alle jetzt ins Wochenende. Und Maxim, ich danke dir sehr. Liebe Grüße und bis bald. Auf Tour beim ESC. Das ist ein Traum von dir. Da sehen wir uns.
Hoffentlich. Bis bald. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Mats ab. Klappe, Ecke, die Erste.
Hallim, hallim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.